Nun wird es wissenschaftlich. Kollegin Annette Knute hatte Gelegenheit, mit dem Physiker Herrn Dr. Peter Köpke ein Interview zu führen. Herr Dr. Köpke arbeitet als Satellitenmeteorologe an der Universität München im Meteorologischen Institut. Was er uns über UV-Strahlung und deren Schäden, Vitamin-D-Bildung, Winterdepression und mehr zum Thema Sonne und Mensch berichtet, ist nicht nur interessant, sondern auch beachtenswert.
Herr Dr. Köpke, Sie sind Physiker und als Physiker arbeiten Sie an der LMU und zwar im Institut für Meteorologie. Das ist soweit richtig?
Ja.
Wir kennen ja eigentlich Meteorologen immer nur aus dem Fernsehen, wenn sie zum Beispiel das Wetter der nächsten 3 Tage ansagen. So etwas machen Sie nicht. Was machen Sie genau? Forschen Sie?
Ja, ich forsche. Ich mache auch Lehre, aber die Forschung. Meine spezielle Thematik ist die Strahlung. Und zwar habe ich schon in der Diplomarbeit angefangen mit der Strahlungseigenschaften des menschlichen Auges. Was ist eigentlich Sehen? Und dann promoviert mit Satellitenmeteorologie. Das heißt, man kann die Strahlung auch wieder nutzen, um Informationen über die Eigenschaften der Atmosphäre zu bekommen. Und in dem Bereich Strahlung habe ich dann weitergemacht und mein Leben eigentlich gestaltet.
Wenn Sie nun über die Strahlung lehren und forschen, dann kommen Sie eigentlich zwangsläufig ja auch auf die Wirkung, die diese Strahlungen haben, zum Beispiel auf den Menschen, auf Tiere, auf Pflanzen. Was sagen Sie zu den Wirkungen der Sonne auf Menschen?
Die Wirkungen der Sonne sind, wenn man es kurz machen will, eigentlich zweigestaltige Art. Das eine ist die psychologische Wirkung, dass wir, sprich Mitteleuropäer, uns in der Sonne wohlfühlen, dass wir die Sonne genießen. Klassische Definition von schönem Wetter hier in Deutschland ist dann, wenn die Sonne scheint. Da kann es ruhig kalt sein, da kann es windig sein, aber die Sonne scheint und damit ist das Wetter schön. Und das hat seine ganz klare Erklärung: Licht, Sonnenlicht, Helligkeit schüttet die Glückshormone aus, die sogenannten Glückshormone. Und damit ist das ein positives Empfinden, was wirklich auch nachweisbar ist im menschlichen Organismus. Und die zweite Schiene ist dann etwas eingeschränkt. Das ist die sogenannte Ultraviolettstrahlung. Das ist die UV-Strahlung. Und die UV-Strahlung ist nur ein Teil des Sonnenlichtes, ein bestimmter Teil von sehr kurzen Wellenlängen, wenn man die Strahlung von Farben in Wellenlängen umsortiert. Und der hat dann eben sowohl positive als auch negative Wirkungen, aber die sind dann wirklich in der Haut und im Blut nachzuweisen.
Und wirken diese Strahlen auch oder wirkt die Sonne insgesamt jetzt auf den Menschen, also zum Beispiel auch auf seine Psyche? Es gibt ja auch sowas wie eine Winterdepression oder sowas.
Also das ist genau dieser Punkt, den ich mit der ersten Hälfte meiner Antwort ansprechen wollte, dass man sagt, die psychologische Komponente der Sonne, das ist die Sonne in ihrer Gesamtheit, das Sonnenlicht in seiner Gesamtheit, die Helligkeit. Und da kommt dann eben die Winterdepression, die Sie angesprochen haben, in dem Moment, wo die Sonne fehlt und umgekehrt, der Tag-Nacht-Rhythmus, der Jetlag und alle diese Dinge, Schlafmangel und so, die sich dann mit dem Sonnenlicht wieder einrenken lassen und die daran hängen.
Was machen denn nun die Nordländer, die Nebelländer, die ja praktisch den ganzen Winter über gar keine Sonne haben? Gibt es da Erkenntnisse darüber oder sicher haben sie Erkenntnisse darüber, dass die Psychen da auch unterschiedlich gepolt sind, also anders als wir zum Beispiel, die wir ja ein relativ ausgeglichenes Tag-Nacht-Verhältnis haben.
Also die eine Situation ist natürlich die, der Mensch gewöhnt sich an seine Umgebung. Wenn ich über Generationen an eine klimatische Situation gewöhnt bin, dann kann ich damit umgehen. Für die Nordländer gilt aber ganz klar, im Sommer schlafen die auch die Schulkinder spielen um Mitternacht noch Fußball und um 4 Uhr früh sind sie schon wieder unterwegs. Sie schlafen im Sommer fast gar nicht und sagen dann, ja, wir haben ja den ganzen Winter. Und das Dritte ist, die Hautkrebse, die durch UV-Strahlung hervorgerufen werden, sind ganz vermehrt bei den Skandinaviern. Und das sind die Leute, die ihren Hautkrebs dann kriegen, wenn sie nach der langen, dunklen Winterzeit plötzlich sonnenhungrig nach Madeira auf die Kanarischen Inseln oder nach Mallorca fliegen und dann innerhalb von 14 Tagen Osterferien alles nachholen wollen, was sie im Winter versäumt haben. Und dann tun sie des Guten zu viel und dann kriegen sie Sonnenbrand und dann kriegen sie eventuell eben auch Hautkrebs.
Und die sind ja dann auch gar nicht daran gewöhnt an die Sonne. Also die
Richtig.
Die sind ja auch eher dann blasse Typen.
Genau, das ist der Punkt. Da sind wir wieder bei einer Komponente, die mit der Sonne eigentlich nur indirekt zu tun hat, dass wir oder die Mediziner, die Dermatologen, die weißhäutigen Menschen in 4 Hauttypen einteilen. Und das sind die rothaarigen, sommersprossigen, die wir nach Irland tun, die eben überhaupt keine Sonne vertragen. Oder der Mittelmeertyp, der schwarzhaarig ist, braune Augen hat und von Haus aus schon mal eigentlich gebräunt ist und der verträgt einfach viel mehr Sonne. Aber in allen Fällen gilt, man sollte eben den Gefahren der UV-Strahlung sich bewusst sein und da kommt das, was Sie sagen, zum Tragen. Wenn man nicht gewöhnt ist, die Strahlung, dann ist die Gefährdung einfach größer.
Hat sich denn die Intensität der UV-Strahlen in den letzten Jahrzehnten so sehr verstärkt? Oder sind die Leute einfach empfindlicher geworden?
Weder noch. Die Geschichte ist einfach, dass wir, sprich die Menschen, sensibler geworden sind in Bezug auf die Wirkung der UV-Strahlung. Da sind 2 Komponenten zusammengetroffen. Das eine ist, dass der Hautkrebs von der Bestrahlung, von dem Sonnenbrand, der meistens der Sonnenbrand in der Kindheit, bis zu dem Ausbrechen des Hautkrebses, da vergehen 20, 30 Jahre. Und das bedeutet, man vergisst, wie viel Sonnenbrand man in der Kindheit hatte. Und nun kommen 2 Sachen zusammen. In den 1980er Jahren wurde das sogenannte Ozonloch entdeckt. Das ist eine eigene Geschichte wieder, aber die einfach dadurch zu erklären ist und hier unser Thema passt. Ozon in der Stratosphäre, also ganz oben, ganz, ganz oben, ist eine Schicht, die die UV-Strahlung, die von der Sonne kommt, alle unsere UV-Strahlung kommt von der Sonne, nicht durchlässt. Und damit schützt uns diese Ozonschicht von der Sonne, von der UV-Strahlung der Sonne, nicht von der anderen Strahlung. Und die ist durch chemische Prozesse, die Menschheit hat da mal wieder rumgefuscht, ist die zerstört worden oder zumindest zeitweise zerstört worden, partiell, räumlich, zeitlich, aber auch verdünnt.
Dadurch vom Loch spricht man ja, vom Ozonloch.
Vom Ozonloch spricht man, wobei das Ozonloch für uns in Europa sekundäre Bedeutung hat. Aber es ist richtig, das Loch bezog sich auf die plötzliche Durchlässigkeit für die UV-Strahlung. Und damit hat die UV-Strahlung zugenommen. Und das war eben, wie gesagt, in den Gegend so zwischen 1970 und 1980. Und in dieser Zeit nahm auch der Hautkrebs gewaltig zu, weil nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich alle im Bikini am Strand umeinander gehopst sind, Sport war in und die Pubertärgehabe, wie ich mit der Sonne umgehe, das hat sich gegenüber der Zeit vor dem Krieg, wo jeder schüchtern war und züchtig gekleidet an den Strand ging, geändert. Mit dem Ergebnis, dass die Leute in den 50er Jahren bis 1960 die Dosis UV-Strahlung abgekriegt haben, die dann 1970, 80 zum Hautkrebs geführt hat. Durch diese zufällige Übereinstimmung hat man plötzlich gemerkt, UV-Strahlung ist ja schrecklich, ist ja fürchterlich, das macht ja Hautkrebs. Und dadurch kam die Sensibilität, dadurch kam diese Idee, man muss sich davor ganz gewaltig schützen, dadurch kam die Idee, die Sonnenschutzmittel müssen viel höhere Werte haben. Und dann kommt dazu, durch diese vermehrte Sensibilität für den Hautkrebs ist in der Dermatologie vor 10 Jahren noch, wo hat ein Dermatologe einmal pro Monat vielleicht 1 bis 3 Patienten zum Operieren in die Klinik geschickt. Heute macht er 60 pro Monat, weil viel kleinere Hautkrebse als gefährlich eingestuft werden und weggeschnitten werden, weil viel mehr Möglichkeit ist, diese zu entdecken, weil die Krankenkasse es inzwischen bezahlt, was ich sehr befürworte, ist völlig klar. Denn Hautkrebs hat den Riesenvorteil, er ist gefährlich, aber man kann ihn entdecken und dann mit einer minimalen ambulanten Operation entfernen und dann ist das Risiko weg und es bleiben keine Metastasen und es ist alles im grünen Bereich. Und das ist eine Botschaft, die wir hier bei der Gelegenheit noch unterbringen können. Wenn Sie irgendwo das Gefühl haben, da könnte was sein, gehen Sie zum Hautarzt, lassen Sie es kontrollieren und lassen Sie auch sich ruhig einmal im halben Jahr von Ihrem Partner wirklich tutto completo nackig beäugen, wo irgendwelche Pigmente sind, die etwas größer sind, die etwas schwarz-braun sind, die etwas ausgefransten Rand haben, dann vorsichtig sein. Und wenn man das weiß und dann handelt, passiert überhaupt nichts. da kommen wir zu dem anderen Thema, nämlich die positive Seite der UV-Strahlung. Die positive Seite der UV-Strahlung ist die Wirkung, um Vitamin D zu produzieren. Vitamin D ist etwas, was wir für die Gesundheit unbedingt brauchen, was wir aber nicht tatsächlich im Körper produzieren und auch nicht so direkt über unsere Nahrungsmittel zu uns nehmen. Was aber passiert ist, dass Vorstufen von Vitamin D im Organismus durch das UV-Strahlung und damit eben durch die solare UV-Strahlung in Vitamin D umgewandelt werden.
Ich wollte noch mal auf die Augen zu sprechen kommen. Kann es sein, dass die Augen auch Sonne aufnehmen, dass man Sonne speichern kann durch die Augen?
Der Begriff des Speicherns ist da immer eine schwierige Komponente. Wer in die Sonne schaut, wird blind. Das ist also erstmal richtig. Unsere Sehzellen, die sind so eingerichtet, dass sie eine gewisse Intensität verarbeiten können. Da machen sie ein elektrisches Signal draus, was sie ins Gehirn leiten. Das ist dann der Helligkeitseindruck. Und dieser Bereich, wo diese Sichtmöglichkeit des Auges besteht, der ist sehr variabel, aber zum großen Teil dadurch, dass die Pupille sich sehr stark verkleinert oder vergrößert und auf die Art und Weise das Licht, was tatsächlich auf diese Sensoren im Auge fällt, variiert wird. Wenn wir zu viel Licht kriegen, dann sind wir geblendet. Wenn wir viel zu viel kriegen, dann werden wir wirklich schneeblind, ist ja ein Begriff, den man kennt. Dann sehen wir lange Zeit nichts. Das Auge kann sich auch entzünden und wir können auch grauen und grünen Star bekommen. Also die Gefährdung des Auges ist ganz groß gegeben. Und das Auge kann auch Hautkrebs kriegen. Also auch im Augenhintergrund kann Krebs entstehen. Was seit noch nicht mal 10 Jahren bekannt ist, dass es neben diesen Sensoren auch noch Sensoren gibt im Auge, die auf die Helligkeit reagieren, ohne dass sie ein abbildendes System sind. Und das sind diese Sensoren, die eben diesen Helligkeitseindruck, was Sie vorhin angesprochen haben, die Winterdepression, die aufgelöst wird durch die Helligkeit, oder was ich gesagt habe mit dem Jetlag, dass man dann in dem Moment, wo man sich wieder der Helligkeit aussetzt, die biologische Uhr wieder eingerichtet wird. Diese Sensoren sind auch im Auge, aber sie sind nicht so ausgebildet, dass sie wirklich ein Abbild machen, sondern sie reagieren nur direkt auf die Helligkeit.
Ah ja. Und zum Abschluss würde ich dann gerne von Ihnen noch wissen, es gibt ja unterschiedliche Orte und unterschiedliche Zeiten der Sonnenbestrahlung. Und was würden Sie jetzt sagen, empfindliche Leute, welche Zeit sollen sie meiden und wo sollen sie sich besonders schützen? Auf dem Berg, am Meer oder normal in der Stadt? Da gibt es ja auch Unterschiede.
Also da ist es ganz klar, alles, was Sie angesprochen haben, ist richtig. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich das nicht liebe, mittags die Sonne meiden. Das ist eine Situation, die natürlich richtig ist, was Sie sagen. Im Laufe eines Tages ist die Strahlung, wenn sich die Wolken nicht ändern, also wenn wir einen wolkenlosen Strahlungstag haben, dann ist die Strahlung mittags am höchsten. Das liegt einfach daran, dass die Sonne dann am steilsten steht, am höchsten steht und dann der Weg durch die Atmosphäre der kürzeste ist. Und insofern ist es richtig, in jedem Tag ist mittags die UV-Strahlung am stärksten, aber im Sommer, im August, jetzt sind wir schon im August, insofern nimmt die Strahlung schon wieder ab, denn die Strahlung, die UV-Strahlung geht mit dem Sonnenstand, das heißt zur Sommersonnenwende, Juni, ist die Strahlung am intensivsten. Es geht nicht mit der Temperatur, die uns das Gefühl für Sommer gibt. Und das bedeutet, hier in München ist die Strahlung, die UV-Strahlung im Sommer 10-mal so hoch wie im Dezember. Und damit läuft es auf die Schiene raus. Wenn Sie im Dezember oder auch im Oktober oder Februar ein Fünkchen Sonne sehen, auch über Mittag, dann nutzen Sie diese Sonne. Gehen Sie hinaus und genießen Sie sie. Sie brauchen sie für den Vitamin D-Produktion und sie schadet Ihnen nicht. Ab Oktober bis Februar kann man hier in München keinen Sonnenbrand kriegen. Was ist natürlich ganz anders, wenn Sie auf die Zugspitze zum Skifahren gehen. Wenn wir in die Berge gehen, haben wir 2 Aspekte. Wir gehen weiter nach oben. Das heißt, die Dicke der Luftschicht, die uns vor der UV-Strahlung schützt, die nimmt einfach ab, weil wir den unteren Teil schon durchschritten haben. Der zweite Teil ist, dass wir da oben reflektierte Strahlung haben durch den Schnee, der die Strahlung, die von unten kommt, die hier im Münchner Umfeld ohne Schnee wird fast nichts reflektiert, da oben aber sehr viel. Dadurch wird die Strahlung da stark verstärkt. Und damit ist die Gefährdung auf den Bergen immer gegeben. Und sie ist auch dann gegeben, wenn man in der Wolke im Nebel skifährt und sagt, ich habe doch den ganzen Tag keine Sonne gesehen. Da kommt dann wieder die physikalischen Prozesse, wie die Strahlung in der Wolke gestreut wird. Und sie haben am Abend eines Skifahrtages, wo sie die Sonne überhaupt nicht als Scheibe gesehen haben, haben sie einen Sonnenbrand und wundern sich. Das brauchen Sie sich nicht zu wundern, das ist nun mal so. Und die zweite Schiene ist natürlich, gehen Sie in die Karibik, gehen Sie nach Bali, schwimmen in den Bereich des äquatorialen Bereichs, wo die Sonne sowieso immer höher steht. Und dann kommt dazu, dass in diesem äquatorialen Gürtel die UV-Strahlung auch deshalb hoch ist, weil das Ozon dort immer schon besonders dünn war. Und dadurch ist die UV-Strahlung in dem Bereich wirklich extrem hoch.
Aber jetzt sind wir in München und wir haben Ferien. Und da würde ich sagen, Sie oder Sie würden sagen, Sonne ja, aber Vorsicht in den Ferien.
Richtig. Und das ist etwas, was immer gilt, nicht nur in den Ferien. Sonne ja, genießen, die Sonne nicht verteufeln, aber darauf achten, dass man keinen Sonnenbrand kriegt. Und da kommen wir nochmal auf die Sonnenschutzmittel. Ganz, ganz wichtig ist, dass Sie von der Sonnencreme tatsächlich eine gute dicke Menge auf Ihren Körper auftragen. 2 Esslöffel für den Körper, das heißt, so eine 125 Milliliter Flasche reicht für 3 Tage. Und die Gefahr, die nachgewiesenermaßen existiert, ist, wenn die Leute einen sehr hohen Sonnenschutz kaufen, dann wird das sehr teuer, dann geht man damit sehr sparsam um, denn man hat ja so wahnsinnig viel Geld ausgegeben, dann cremt man sich sehr vorsichtig und sehr dünn ein und dann ist der Sonnenschutz geringer, als wenn man eine billige, weniger intensive, weniger mit einem kleineren Lichtschutzfaktor Creme nimmt und die richtig fett aufträgt. Und insofern suchen Sie sich lieber eine 20er Creme und nutzen sie intensiv. Halbe Stunde eincremen, bevor man in die Sonne geht. Daran denken, dass sich der Sonnenschutz nicht erhöht, wenn man die Eincremen wiederholt. Trotzdem sollte man es tun, wenn man durch Schweiß oder Baden oder Handtuch abtrocknen die Creme weggeputzt hat, dann muss man sie wiederholen, aber sie erhöht nicht die Zeit, die man in der Sonne bleiben kann. Aber wie gesagt, vorsichtig mit einem Lichtschutzfaktor oder auch mal in den Schatten gehen, in der Strahlung bewegen. In dem Moment, wo Sie sich bewegen, ist automatisch gegeben, dass Sie unterschiedliche Hautpartien gegen die Sonne orientieren und damit ist die andere Hälfte immer automatisch im Schatten. Und da sind so simple Regeln, sich eigentlich normal verhalten und dann ist schon alles okay.
Das wollen wir uns hinter die Ohren schreiben. Herr Dr. Köpke, haben Sie vielen Dank. Wir werden uns danach richten. Dankeschön.
Gerne.